Ich bin Lisa Breit und das ist Edition Zukunft Klimafragen, der Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Oje, wie lange wird das wohl da liegen bleiben, denkt man sich oft, wenn man vermüllte Landstriche sieht. Oder auch, wenn man zum Beispiel beim Wandern unterwegs ist und überlegt, ob man jetzt wirklich das Apfelgehäuse oder den Marillenkern getrost ins Gebüsch werfen kann. Jemand, der sich außerordentlich gut damit auskennt, wie langsam oder schnell sich unterschiedliche Dinge zersetzen und vor allem auch, wie das vonstatten geht, ist die Umweltwissenschaftlerin Ines Fritz. Sie forscht seit ganz vielen Jahren an der Universität für Bodenkultur zur biologischen Abbaubarkeit von Materialien. Und eine Überraschung aus dem Vorgespräch mit ihr war für mich, dass Kaugummi bis zu 150.000 Jahre braucht, bis er ganz verschwunden ist. Aber mehr dazu gleich. Willkommen, Frau Fritz. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit der Abbaubarkeit von Müll. Vielleicht können Sie da mal so grundsätzlich erklären, wie baut sich denn Müll ab?
Das ist die Frage, die uns jetzt die nächste Stunde ungefähr beschäftigen wird. Denn Müll ist nicht gleich Müll. Und um genau zu sein, muss man für jede Substanz eigentlich eine separate Betrachtung anstellen, weil jede Substanz andere Charakteristika hat für andere Mikroorganismen, und ich denke, das sind die wichtigsten Organismen für einen biologischen Abbau, natürlich auch andere Nahrungsansprüche haben und insofern nicht alles universell und nicht alles gleichartig abgebaut bzw. verwertet wird.
Da gibt es ja einerseits organische Abfälle, aber natürlich auch Kunststoff oder Glas. Sind denn alle diese Dinge gleich beliebt bei Mikroorganismen?
Eben nicht. Ja, es ist für die Mikroorganismen nicht anders als für uns Menschen auch. Auch wir haben gewisse Lieblingsspeisen und selbst innerhalb der Spezies Mensch sind wir so unterschiedlich, dass halt jemand möglicherweise das Schnitzel bevorzugt und jemand anderer den Salat und wieder jemand dritter irgendeine Süßspeise beispielsweise. Und das finden wir natürlich bei den Mikroorganismen mit noch wesentlich größerer Vielfalt an bevorzugter Nahrung, an bevorzugten Substrat ist das Wort dazu, dass sie als Nahrung und auch zur Energiegewinnung verwerten wollen. Also die universelle Regel, sozusagen die Stoffkonstante für bestimmte Substanzen, gibt es eigentlich nicht. Es hängt also von den Mikroorganismen ab, es hängt von deren Zustand ab, es hängt davon ab, wie die Umgebungsbedingungen sind, wie der Energiebedarf ist, wie die Möglichkeiten des Wachstums sind, und je nachdem, welcher Zustand, welche Umgebungsbedingungen herrschen, werden unterschiedliche Substanzen unterschiedlich schnell verwertet, das heißt aus unserem Blickwinkel abgebaut.
Sie haben in unserem Vorgespräch mal gesagt, dass das so ähnlich funktioniert wie ein All-You-Can-Eat-Buffet.
Genau.
Was wären denn zum Beispiel die Sachen, wo dann alle zugreifen und die ganz schnell abgebaut sind und welche bleiben für immer übrig sozusagen?
Okay. Ja, genau, das ist ein Vergleich, den ich sehr, sehr gerne mag, weil er aus unserer Sicht das, was bei den Mikroorganismen passiert, sichtbar, spürbar und erlebbar macht. Das All-You-Can-Eat-Buffet besteht ja aus ganz verschiedenen Zutaten, aus ganz bestimmten Lebensmitteln oder zubereiteten Lebensmitteln, die unterschiedliche Menschen unterschiedlich gerne zu sich nehmen. Das könnte man sagen, also die Leckerlis, wenn man das so ausdrücken will, die sind zuerst weg.
Also zum Beispiel
auf die greifen
Obst,
alle
Gemüse,
hin, beispielsweise Reste. Zuckerhaltiges, beispielsweise. Ja. Genau, und das ist für Mikroorganismen das Interessanteste. Also einfache Zucker, die halt süß schmecken, wie eine Glucose, eine Saccharose, eine Fructose, die sind für Mikroorganismen die Leckerlis, auf die stürzen sich de facto alle.
Das Innere vom Apfel beispielsweise.
Das Innere vom Apfel, also das, was im Saft letztendlich auch auspressbar ist. Aber auch so Dinge wie beispielsweise Stärke ist schon interessant, weil die durch die Mikroorganismen auch teilweise verdaut wird. Ganz ähnlich wie das, was passiert, wenn wir eine Semmel beispielsweise länger kauen. Die wird, ob man das mag oder nicht, die wird mit der Zeit süßer werden. Und so ist es auch bei längerer Einwirkdauer von mikrobiellen Enzymen. Das sind also die Verdauungsenzyme, mit der sie größere Substanzen zerlegen. Auch da werden dann zuckerfrei und auch solche Substanzen, eben Stärke beispielsweise, werden auch recht gerne und sehr rasch genommen und abgebaut.
Was ist denn das, was weniger gut ankommt?
Dann geht es halt sukzessive sozusagen zur B-Ware, zu den Dingen auf dem Buffet, die halt nicht ganz so leicht verwertbar sind. Und es ist eigentlich auch verständlich, dass die Mikroorganismen sich hier länger Zeit lassen, denn den Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz gewinnen sie ja daraus, dass sie so schnell wie möglich alles verwerten, was halt geht. Ja, und dann geht es so der Reihe nach durch. Dann kommen eben die bisschen komplizierteren Kohlenhydrate, beispielsweise eine Zellulose oder auch ein Pektin beispielsweise.
Papier?
Papier ist hauptsächlich Zellulose, aber nicht ausschließlich. Das ist wiederum eine Sache für sich, weil ja das eigentlich kein Naturprodukt im engeren Sinn ist, sondern ein Isolat, das dann je nachdem, wie man es braucht, dann auch konfiguriert wird. Das heißt, mit Zusätzen versetzt, mit oberflächlichen Beschichtungen versetzt, die dann nicht mehr reine Zellulose darstellen und damit nicht immer so in diese Zellulose-Kategorie hineinfallen. Theoretisch ja, praktisch nein. Und natürlich dann wird es immer schwieriger in die Richtung dessen, was also die verholzten Pflanzen erfunden haben, die Abwehr gegen den biologischen Abbau. Das heißt, Verbund zwischen Zellulose, Hemicellulosen und Lignin. Und da wird es dann wirklich schwer. Das sind dann Abbauvorgänge, die lange dauern, die selbst unter optimalen Bedingungen durchaus 2-3 Jahre dauern können. Und wenn halt dann dazwischen noch ein Winter ist und eine trockene Zeit ist und so, verlängert sich diese Abbauzeit immer mehr und mehr. Und letztendlich angekommen bei dem, was uns in der Assoziation mit Müll doch immer wieder aufpoppt, sind dann die menschengemachten Kunststoffe, die ja entwickelt wurden mit dem Auftrag, Substanzen herzustellen, die gerade eben nicht dem mikrobiellen Verfall, der mikrobiellen Verwertbarkeit zugänglich sind. Und diese entwickelten Polymere sind es ganz genau, die letztendlich übrig bleiben, die zurückbleiben, weil die Mikroorganismen daraus keine Energie gewinnen können, den Kohlenstoff nicht verwerten können, weil sie eben von ihrer Struktur her so gemacht sind, dass sie den mikrobiellen Enzymangriffen, dem Verdauungsvorgang, problemlos widerstehen können. Das heißt, das ist das im Vergleich mit dem All-You-Can-Eat-Buffet, wo man sagt, das ist die Deko, das ist die Vase, das ist das Tischtuch, das üblicherweise auch von den Menschen nicht gegessen wird. Ja.
Und Sie haben da so eine imposante Zahl genannt, wie lange das in der Natur bleibt. Das hat mir ganz schön den Atem verschlagen. Vielleicht können Sie das auch nochmal.
Okay, die Zahl selbst ist natürlich symbolisch. Die Zahl, die ich immer nenne, und das habe ich bei einem Vortrag irgendwo einmal ausgearbeitet, waren 150.000 Jahre für die Zeit, die es braucht, damit es dann letztendlich doch abgebaut wird. Und selbst diese 150.000 Jahre sind nicht wirklich sicher. Es ist eine symbolische Zahl. Es könnten auch 100.000 sein, es könnten aber auch 400.000 sein. Alles ist möglich, je nach Umweltbedingungen.
Aber in jedem Fall kann man sagen, Plastik überdauert uns um ein Vielfaches.
Ja, ganz bestimmt. Also nach all den möglichst pessimistischen Ansichten, die man so vertreten kann, wird dieses Plastik, werden diese Kunststoffe, diese konventionellen Kunststoffe noch hier sein, wenn es uns Menschen hier nicht mehr gibt. So in etwa. Was natürlich nicht bedeutet, dass die jederzeit überall sichtbar dann herumliegen. Denn da gibt es schon sehr wohl einen zweiten Vorgang und der nennt sich im Deutschen Materialauflösung oder im Englischen Disintegration, wo also diese Produkte zerrieben werden, zerbrechen, zerfallen in immer kleinere Teile.
Mikroplastik.
Bis sie zu Mikroplastik geworden sind, die wir mit unseren Augen nicht mehr als solches wahrnehmen können, wo wir subjektiv den Eindruck haben, das ist jetzt weg, aber das ist es natürlich nicht. Sondern diese Mikroplastikpartikel zerfallen auch weiter bis zu Nanoplastik, ganz schwierig dann auch schon mit Instrumenten nachzuweisen und bleiben aber als Moleküle da. Immer der Querverweis zum All-You-Can-Eat-Buffet, das ist die Tischdecke, ja, die niemand haben will. Und solange irgendetwas anderes in dieser Umgebung, in diesem Habitat, in diesem Umweltkompartiment vorhanden ist, solange wird alles andere genommen, aber diese Plastikmoleküle bleiben über, egal wie klein die Partikel dann geworden sind.
Dazu möchte ich später noch kommen, ausführlicher und auch zu den Folgen. Aber zuerst nochmal zum organischen Müll. Der ist ja besonders lecker für Mikroorganismen. Bedeutet das dann, dass ich meine Obstreste, mein Apfelgehäuse, mein Marillenkern und die Bananenschale beim Wandern gehen einfach so wegwerfen kann?
Das ist eine Fangfrage. Jetzt bin ich natürlich sehr vorsichtig. Aus wissenschaftlicher Sicht, wenn ich jetzt nur scheuklappig betrachte, was die Lebensdauer bzw. was die Verwertbarkeit dieser Art von Abfällen betrifft, dann kann ich natürlich sagen, okay, das ist kein Problem. Denn wenn im Herbst ein Blatt zu Boden fällt oder ein Ast abbricht oder die Blume umknickt und am Boden liegen bleibt, ist das nicht wirklich viel etwas anderes. Oder das Fallobst, das sowieso auch am Boden liegen bleibt. Also von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, würde kein besonderer Schaden entstehen. Was halt dann das eigentliche Problem ist, ist wieder der Einfluss der Menschen auf diese Produkte. Eine Bananenschale, die de facto nicht aus einer Obstplantage kommt, sondern aus einer von Menschen unberührten Umgebung, gibt es sowas überhaupt, aber von einer solchen Umgebung, die würde überhaupt kein Problem darstellen. Genauso auch ein Apfelrest oder ein Obstrest oder ein Gemüserest oder ein sonstiger Lebensmittelrest, der auch für den menschlichen Verzehr tauglich wäre. Aber durch den menschlichen Einfluss haben wir es uns nahezu angewöhnt, gewisse Obst-Gemüsesorten oberflächlich zu konservieren, mit Antibiotika zu versetzen, mit Konservierungsmitteln zu versetzen, die als solche dann natürlich mit diesen Produkten entsorgt werden in der Umwelt, dort aber nichts verloren haben. Und insofern, obwohl eigentlich der Kern, die eigentliche Substanz, die hier weggeworfen wird, durchaus verträglich und verdaulich wäre, ist die Zusatzfracht dieser Schadstoffe dann letztendlich eher ein Problem als tatsächlich ein Segen für die Mikroorganismen, wo eben das Produkt dann landet.
Und jetzt außer der Schadstoffe ist auch die Herkunft der Banane selbst ein Problem. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass exotisches Obst bei uns langsamer verrottet. Also da gab es eine Angabe beim Alpenverein. Die haben so eine Art Verrottungstabelle erstellt und da stand auch dabei, braucht tropisches Klima für raschen Abbau. Stimmt das denn?
Also ganz grundsätzlich stimmt das, aber das gilt nicht nur für tropische Früchte, sondern das gilt für alles. Das tropische Klima, so wie wir uns es vorstellen, also der klassische neblige, feuchte, dunstige Regenwald mit 35 Grad Lufttemperatur, ist natürlich eine optimale Umgebung für Mikroorganismen. Die fühlen sich dabei sehr wohl und bauen letztendlich alles sehr viel schneller ab als bei uns. Natürlich hat der Alpenverein recht, mit einer typischen, jetzt sage ich mal, alpinen Umgebung in höher als 1500 Meter Höhe. Das sind die Sommer kurz, die Winter lang. Es ist entweder besonders trocken oder besonders kalt oder manchmal auch beides gleichzeitig. Und das sind natürlich auch Umgebungsbedingungen, in denen auch Mikroorganismen, ich will jetzt nicht sagen, sich nicht wohlfühlen, aber ganz grundsätzlich auch einen verlangsamten Stoffwechsel haben. Das heißt, alle ihre Lebensvorgänge und darunter natürlich auch das, worüber wir heute sprechen, diese Abbauvorgänge von achtlos weggeworfenen Dingen, sind um ein Vielfaches verlangsamt. Also die Biochemie spricht davon, pro 10 Grad Unterschied, also zum Beispiel pro plus 10 Grad, eine Verdopplung des Umsatzes, ohne dass jetzt von der Art des Umsatzes, vom Ablauf, von den beteiligten Organismen und Enzymen ein Unterschied wäre. Einfach nur thermodynamisch oder Biochemie, diese Verdopplungsrate. Und wenn ich sage, ich habe in den Alpen knapp über 0 Grad beispielsweise an irgendeinem Standort und ich habe im tropischen Regenwald, sagen wir mal 40, dann habe ich mal 2 plus 10 Grad mal 4 auf 20 Grad mal 8 auf 30 Grad und schon mal 16, das heißt 16-fache Geschwindigkeit nur aufgrund des Temperaturunterschiedes. Und wenn das irgendwo im Regenwald eine Woche dauert, heißt das 16 Wochen hier bei uns irgendwo in einem kalten Klima. Und das ist ein beträchtlicher Unterschied. Und insofern ist die Aussage richtig, aber sie ist nicht spezifisch für ganz bestimmte Produkte.
Also auch da wiederum die Umweltbedingungen, mitunter auch die Temperatur, spielen eine entscheidende Rolle. Nach einer kurzen Pause geht es dann darum, welche Dinge sich außer Plastik noch ganz lange in der Natur halten. Wir sind gleich zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss. Und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Frau Fritz, etwas, was sich ja ganz hartnäckig hält, ist Glas. Wie lange bleibt denn zum Beispiel eine Glasflasche erhalten, wenn sie einfach weggeworfen wird in die Natur, in den Wald?
Das Glas ist de facto ein Silikat oder etwas sehr Silikatähnliches. Es ist natürlich menschengemacht und damit etwas unterschiedlich im Vergleich zu einem Stein, der neben dieser Glasflasche liegt. Das Glas selbst als Mineral letztendlich, als anorganische Substanz, ist nicht interessant für Mikroorganismen zur Verwertung. Auch da ähneln wir Menschen den Mikroorganismen. Auch für uns ist Glas beispielsweise kein Lebensmittel, kein Nahrungsmittel, aus dem wir irgendwas, Energie oder was auch immer gewinnen könnten. Und so ist es auch für die Mikroorganismen. Das heißt, dieses Glas liegt dann herum. Möglicherweise rollt es mit Wind und Wasser irgendwo den Hang hinunter, zerbricht wahrscheinlich. Es ist anzunehmen, dass es das tut. Dann liegt es eine Zeit lang als sehr scharfe Glasscherben herum, wo durchaus Verletzungsgefahr besteht, sowohl für Tiere als auch für Menschen. Das ist auch nicht sehr angenehm, beispielsweise für Pflanzen oder für Pflanzenwurzel. Auch die haben ein Problem mit scharfkantigen Glasstücken. Aber auch das ist vergänglich. Das dauert nicht allzu lange, bis diese Kanten stumpf werden. Und dann unterscheiden sich diese jetzt stumpf gewordenen Glasscherben de facto nicht wirklich von den Steinen rundherum und werden vermutlich auch ähnlich lange herumliegen, beziehungsweise dann mit Schmelzwasser oder Regenwasser transportiert werden, werden rund geschliffen. Und das kann ich nur empfehlen als kleines Experiment und Exkursion, doch an einen beliebigen Fluss zu gehen und runde Kiesel zu sammeln. Und wenn man lange genug hinschaut, findet man auch rundgeschliffene, das heißt Kiesel, rundgeschliffene Glasscherben unter den anderen Steinen. Und das spielt eigentlich keine Rolle.
Also es sind ja, glaube ich, 1 Million Jahre, die Glas bestehen bleiben kann, aber es ist an sich jetzt nicht problematisch.
Ist kein Problem, ja.
Anders ist das mit Mikroplastik. Wir haben vorher schon drüber gesprochen, dass Plastik ja eigentlich nur zerfällt und nicht abgebaut wird in dem Sinne und immer kleiner und kleiner wird, bis es dann als Mikroplastik unter anderem in der Natur landet. Und Mikroplastik hat man ja schon an allen Ecken und Enden unseres Planeten gefunden und sogar schon im menschlichen Körper.
Genau.
Welche Folgen hat das?
Um ehrlich zu sein, die genauen und vor allem die langfristigen Auswirkungen von Mikroplastik sind gar nicht leicht abzuschätzen und konkrete Daten gibt es nicht. Wenn wir zurückdenken, die genaueren Untersuchungen von Böden, Gewässern, Sediment, aber auch von Tieren und Pflanzen bezüglich Mikroplastik liegen noch nicht so weit zurück. Die Effekte, die Auswirkungen, die das de facto ubiquitär vorkommende Mikroplastik hat, sind kaum oder gar nicht zu trennen von Effekten anderer Chemikalien, die wir ja genauso auch in die Umwelt entlassen. Ich sage Schadstoffe, Schwermetalle, giftige Gase, aber auch Pestizide und so weiter. Also eine Vielfalt von Chemikalien, die sich genauso auch in der Umwelt befinden. Und das eine vom anderen zu trennen, ist extrem schwierig. Das heißt, das, was unternommen wird, sind derzeit Laborversuche, in denen man ganz gezielt zugegebenes Mikroplastik zu abgeschlossenen Umgebungen, also Stichwort Aquarium, Terrarium etc., dann ganz einfach beobachtet, inwieweit eine durchaus relativ hohe Konzentration, man will ja etwas sehen, das sich unterscheidet vom Hintergrund sozusagen, durchaus hohe Konzentrationen an Mikroplastik mit Lebensformen, mit Lebewesen anstellt. Genaue Aussagen sind derzeit nicht vorliegend, sie sind alle spekulativ, aber eines kann man mit Sicherheit sagen, es sind dies Substanzen, genauso wie auch Pestizide, die nicht natürlich in unserer Umwelt vorkommen und die alleine aus dem Vorsorgeprinzip heraus dort einfach auch nicht hingehören und nicht sein sollten. Nachdem wir sie eigentlich nicht wieder entfernen können, sollten wir auf jeden Fall darauf achten, nicht die Menge noch zu vergrößern. Das heißt also, jede weitere Ausbringung ganz einfach zu unterbinden und genau diese diffusen schwer zu fassenden Effekte dann letztendlich zu vermeiden und nicht erst dann zu reagieren, wenn wir tatsächlich eindeutig wissen, ja, das hat jetzt unsere Gesundheit, das hat jetzt beispielsweise die Ökosysteme schwer geschädigt. Und dann stehen wir natürlich da, weil wir eben diese Kunststoffreste nicht wieder aus den Umweltsystemen entfernen können.
Apropos Kunststoffreste, Sie haben, wie wir uns unterhalten haben, auch das Beispiel von Geschirrspültabs gebracht, die eingewickelt sind in eine Plastikfolie, die sich dann während dem Waschvorgang aufweicht. Ich glaube, das kennen die allermeisten. Und Sie haben auch gesagt, die sind ganz besonders problematisch. Warum?
Ja, die sind problematisch. Das ist Polyvinylalkohol, nennt sich der Kunststoff. Es ist ein Kunststoff. Und man glaubt es kaum, wo man doch immer sagt, Kunststoffe sind so widerstandsfähig und man kann dichte Behälter damit machen. Aber Polyvinylalkohol ist dummerweise wasserlöslich. Manchmal ist das ein Vorteil für gewisse industrielle Anwendungen, aber meiner Meinung nach gehören die nicht in irgendwelche Einwegprodukte und schon gar nicht für First World Konsumprodukte, nämlich einzeln verpackte Geschirrspültabs beispielsweise, wo sie also am häufigsten auftreten. Sie sind wasserlöslich, das heißt also mit diesem Waschgang, mit diesem Spülgang werden sie aufgelöst, aber ansonsten unverändert ins Abwasser geleitet. Das heißt, das ist von vornherein schon kleiner als Nanoplastik. Das sind also Einzelmolekülketten, die sich in beliebiger Art und Weise im Abwasser dann verteilen. Selbstverständlich wird ein gewisser Anteil davon in der Kläranlage gemeinsam mit dem Klärschlamm abgetrennt aus dem Wasserstrom und ein gewisser Rest, nicht genau quantifizierbar, gelangt auf die Art und Weise direkt in die Flüsse und wie es bei uns in der Gegend ist, typischerweise dann ins Schwarze Meer, wo es dann genauso wie alle anderen Kunststoffe zwar im Wasser gelöst, aber letztendlich nicht biologisch abgebaut wird. Und selbst die Menge, die mit dem Klärschlamm dann letztendlich aus dem Abwasser entfernt wird, würde, sofern man den Klärschlamm auf Felder ausbringt, dann am Feld landen. Und damit natürlich auch wieder eine zusätzliche Fracht an Kunststoffen auf unseren Feldern darstellen.
Das sind eigentlich sehr bedrückende Nachrichten. Kurz eine Alternative, die sich so in den letzten Jahren hervorgetan hat, nämlich sogenannte biologisch abbaubare oder kompostierbare Sackerl. Kann man die denn guten Gewissens verwenden, zum Beispiel um den Biomüll dort zu sammeln?
Ja, wobei natürlich auch ein gewisses Aber dabei ist. Ich beschäftige mich schon relativ lange mit diesem Thema, das heißt fast schon 30 Jahre. Und natürlich war ich am Anfang meiner Karriere auch hoch begeistert mit diesem Gebiet, nämlich den biologisch abbaubaren Kunststoffen, die sich letztendlich nicht viel anders verhalten als andere Naturstoffe auch, die eben in diesem mittleren Abbausegment sich mehr oder weniger befinden. Das heißt, sie werden nicht sehr gierig genommen von den Mikroorganismen, aber doch in vergleichsweise kurzer Zeit als Substrat verwertet, energetisch oder eben auch zum Wachstum. Diese abbaubaren Polymere, die dann ebenfalls natürlich denselben Grundprinzipien unterliegen, das heißt, wenn es kalt ist, langsam, wenn es warm ist, sehr schnell abgebaut werden, die haben natürlich gewisse bevorzugte Einsatzgebiete, wo sie in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem tatsächlich einen Vorteil bringen. Sie haben auch ein paar Einsatzideen, wo sie keinen Vorteil bringen. Man muss das genauso differenziert auch sagen. Beispielsweise das erwähnte Einpacken oder Sammeln von Bioabfällen aus der Küche und im Sackerl, wenn man so will, aus biologisch abbaubarem Material, das Ganze geschlossen in die Biotonne zu werfen, ist durchaus ein sinnvoller Einsatz. Nicht des Sackerls wegen, sondern des Biomülls wegen, der sich im Sackerl befindet, weil der natürlich ohne einen Störstoff, wir brauchen uns nur vorzustellen, das Sackerl wäre klassisches Polyethylen, dann ist das ein Störstoff im Biomüll, ohne einen Störstoff mit zu transportieren, dann letztendlich in der Kompostierung zu wertvollem Kompost verarbeitet wird, den wir brauchen, der ein biologischer Dünger ist, aber auch ein Bodenverbesserer ist, den brauchen wir auf unseren Feldern und damit die Fracht an konventionellen Kunststoffen wie beispielsweise Polyethylen verringert wird. Das ist ein sehr, sehr sinnvoller Einsatz für biologisch abbaubare Kunststoffe. Aber auch ein zweiter sinnvoller Einsatz wäre beispielsweise das Verpacken von frischen Lebensmitteln. Auch dazu haben wir in der Vergangenheit mehr als nur eine Studie angestellt, wo wir feststellen konnten, dass diese frische Ware, das heißt also frisches Obst, frisches Gemüse, frische Backwaren, die in solchen biologisch abbaubaren Kunststoffen verpackt sind, eine dramatisch höhere Lebensdauer oder Shelf Life heißt es auf Englisch, das heißt Haltbarkeit haben gegenüber den Verpackungsmaterialien, die so klassischerweise angeboten werden, sagen wir mal wieder Stichwort Polyethylen beispielsweise. Diese verlängerte Haltbarkeit führt dann letztendlich dazu, dass diese, immer die Betonung, frischen Lebensmittel dann auch deutlich seltener verderben zu Hause im Kühlschrank, während man sich Zeit lässt, um sie tatsächlich zuzubereiten oder zu essen. Und damit der eingesparte Lebensmittelabfall bei weitem den Einsatz, den man sehr wohl hat, den Material- und Energieeinsatz zur Herstellung dieser biologisch abbaubaren Kunststoffe übersteigt. Das heißt, der positive Effekt ist um ein Vielfaches größer als ganz einfach die Herstellung dieser Verpackungen, die natürlich, kann man auch sagen, ein First-World-Problem sind. Es muss auch nicht alles immer eingepackt sein. Wir können durchaus einen Apfel auch so kaufen und direkt essen, auch wenn er nicht verpackt war.
Da muss man wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückkommen dazu, denke ich mal. Ganz besonders überrascht hat mich auch, wie lange ein Kaugummi braucht, um in der Natur zu verschwinden, sozusagen, nämlich auch 150.000 Jahre.
Genau.
Woran liegt das?
Das ist auch diese symbolische Zahl, klarerweise. 150.000 Jahre ist etwas, das man sich gut merken kann. Das liegt vor allem daran, und das dürfte sehr vielen Menschen nicht bewusst sein, dass Kaugummi heutzutage gegenwärtig aus anderen Rohstoffen hergestellt wird als noch vor 50 Jahren beispielsweise. Damals war die Hauptzutat ein Baumharz beispielsweise, Latex und ähnliche Naturstoffe ganz einfach. Aber mit dem In-Mode-Kommen, mit dem erhöhten Absatz und damit natürlich auch erhöhter Produktionsmenge reichen diese natürlichen Zusätze, diese natürlichen Grundlagen nicht mehr aus. Und gegenwärtig werden Kaugummis überwiegend auf Erdölbasis, das heißt auf klassischer Kunststoffbasis hergestellt. Natürlich sind da auch Additive drin, klarerweise sind irgendwelche Süßungsmittel drin, nicht nur notwendigerweise Zucker, aber Aromen, ein bisschen Farbstoffe, klar, natürlich. Und das kaut man dann auch heraus.
Also wir kauen Kunststoff.
Genau, aber im Wesentlichen kauen wir Kunststoff, ja.
Also zusammengefasst kann man sagen, der meiste Müll überdauert uns Menschen selbst und wahrscheinlich auch unsere Nachkommen. Wie kann man denn dafür Bewusstsein schaffen? Also außer natürlich, indem man als Expertin Interviews für Podcasts gibt.
Okay, danke. Ja, natürlich immer wieder darüber reden, natürlich immer wieder bewusst machen. Klarerweise, und das ist natürlich auch aus meiner Sicht heraus ein bisschen der Wunsch ans Christkind, natürlich diese Offenheit gegenüber, schwieriges Wort, Fehlverhalten, ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, aber unbedachte Handlungsweisen, vielleicht ist das der richtige Ausdruck, die dann doch noch einmal so durchdenken und doch einmal überlegen, ob es jetzt wirklich notwendig ist, dass eben, ich weiß nicht, zwei Kiwis gemeinsam in einer Verpackung sind, ob es jetzt wirklich notwendig ist, ununterbrochen einen Kaugummi zu kauen. Das macht schon Spaß und das kann auch gut schmecken und das hilft dem Atem und ich weiß nicht was alles. Das ist schon okay, aber es muss nicht ununterbrochen sein. Und vor allem muss ich diesen Kaugummi dann unbedingt am Gehsteig irgendwo hinpicken oder unter die Schulbank oder wo auch immer. Das ist nicht notwendig. Genauso wie aber auch, warum ist es kein Problem, eine gefüllte Wasserflasche den Berg hinaufzutragen, aber die leere Flasche, die dann ungefähr 12 Gramm hat, wieder den Berg herunterzutragen. Warum ist das ein Problem? Ich denke und ich hoffe und ich würde mir wünschen, dass so viele Menschen wie nur irgendwie möglich sich selbst gegenüber ehrlich sind und sich diese Fragen auch wirklich ernsthaft stellen. Ich weiß, es ist ein Wunsch ans Christkind, aber das ist meine Hoffnung darauf, dass Menschen von sich aus dann natürlich auch diesen Druck erzeugen, diese Überzeugung auch weitertragen, sodass dann letztendlich sowohl der Politik als auch der Wirtschaft gar nichts anderes übrig bleibt, als reagieren zu müssen, denn wir sehen ja, freiwillig tun sie es nicht.
Und die Kiwis sozusagen nicht mehr in zwei Schichten Plastik zu verpacken.
Genau.
Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch, Frau Fritz.
Ich danke für die Einladung und wünsche alles Gute. Danke.
Und ich hoffe, wie immer auch euch, hat dieser Podcast gefallen. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik dazu habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an zukunft@derstandard.at. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das zum Beispiel mit einem Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Ich bin Lisa Breit und ich bedanke mich bei dem Podcast-Team für die Produktion dieser Folge.
Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
Wie viel kostet eine Scheidung?
Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidel,
Annika Dang,
Alexander Amon
und Michael Windisch.
Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann.
Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist.
Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.